Vorabend vom Pfingstfest dürfen wir wieder einmal die Festordnungen Gottes in Israel an uns wie in einem Festumzug am inneren Auge vorüberziehen lassen, zu unserer Belehrung und Erquickung, Ermunterung. Wir dürfen gleich am Anfang uns daran erinnern lassen, dass es in diesem Zusammenhang nach einer Dreierordnung marschiert, von Gott vollzogen wird. Das einfachste Geschehen ist die Dreierordnung der Erntezeiten in Israel und auch normalerweise. Wir erinnern uns aus der Schrift, an etlichen Stellen schon gelesen zu haben, es geschah zur Zeit der Gerstenernte. Dann wieder zur Zeit zweitens der Weizenernte. Und drittens beim Fest der Einsammlung sämtlicher Feldfrüchte beim Ausgang des Jahres, zur Zeit des jüdischen neuen Jahres, also im Herbst. Das sind drei im Worte Gottes bezeugte Ernteordnungen, ganz klar. Einfach zu verstehen. Diesen drei, biblisch und natürlich im Naturgeschehen von Gott bezeugten drei Ordnungen der Ernten stehen parallel. Die drei Auferstehungsgruppen oder Lebendigmachungsgruppen. Und zwar im Blick auf sämtliche Geschöpfe, im Blick auf die ganze Schöpfung. Der Gerstenernte entspricht die Lebendigmachung des Erstlings. Der Weizenernte entspricht die Lebendigmachung der mit Christus in besonderer Weise Verbundenen, aber nicht als Erstlinge. Erst in zweiter Linie, die des Christus sind. Und die dritte Gruppe der Lebendigmachungsordnung heißt einfach, und dann nachher, wie lange nachher, steht nicht geschrieben. Und dann der Rest oder das Ende, einfach das, was noch fehlt. Die ganze große Masse, das ist die dritte Lebendigmachungsgruppe. Dass das mit Ernteordnungen in tadellosem Zusammenhang steht, dürfte sofort ersichtlich sein. Denn die Ausreife der Erstlingskörperschaft in Christus, also des Leibes des Christus, ist für Gott tatsächlich die erste Ernte in seine Gottesscheune. Und so ist jede Ernteordnung, jede Erntezeit ein getreues Vorbild, wieder bis in alle Einzelheiten, für das, was von Gott aus gesehen erst recht ernten heißt, in die Scheunen Gottes bringen, sammeln. Und dann haben wir die Ernten, die drei Ernten gesehen. Und jetzt die drei Lebendigmachungsgruppen oder Ordnungen, das ist die höchste Stelle. Die Ernte ist das einfachste, natürlichste. Und dazwischen drin stehen nun drei Festordnungen Gottes. dementsprechend. Das heißt, vor Gott ist jede Normalernte Anlass zu einem Fest. Wir haben ja auch im Herbst das Erntedankfest. Das ist also schon die dritte Erntegruppe. Ohne es zu wissen, feiern ausgerechnet diejenigen, die nicht viel damit anzufangen wissen, was die dritte Gruppe umfasst, nämlich alles, ausgerechnet das Erntedankfest der dritten Festzeit, wo alles garantiert ist, dass es einmal in die Scheunen Gottes eingebracht werden wird. Also, wir haben drei Erntegruppen in der Natur und in der Schrift. Wir haben dementsprechend drei Festgruppen und dementsprechend auf höchster Stelle drei Lebendigmachungsordnungen Gottes. Wir schlagen 1. Korinther 15 auf zuerst. Die bekannten Worte aus Vers 20 und folgende. Nun aber ist Christus aus Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen, das ist im Text betont, die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in dem Adam, das ist der erste Mensch, Adam ist Mensch, gleich wie in dem ersten Adam alle sterben, also werden auch in, es heißt nicht nur Christus, sondern in dem Christus, alle lebendig gemacht werden. In diesem einen Wort stecken alle drei Ernten drin, stecken alle drei Festordnungen drin und hier direkt genannt, alle drei Lebendigmachungsordnungen drin. Sofort lesen wir weiter. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, Marschordnung, Festordnung dürfen wir letzten Endes sagen, der Erstling, Christus, sodann die, das ist wieder also der Erstling, Christus, sodann die, zweite Gruppe, die des Christus sind bei seiner Anwesenheit, wollen wir uns merken. Nicht bei der Entrückung, bei seiner Anwesenheit. Dann das Ende. Und jetzt können wir merken am Folgenden, wie umfassend das Ende sein muss. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, und das wird er erst wann tun, wenn auch nicht eine Klaue fällt, wenn auch nicht ein Groschen fällt, auch nicht ein Schaf fällt, auch nicht ein einziger verlorener Sohn fällt. Vorher wagt der Sohn nicht vor den Vater zu treten. Da könnt ihr überzeugt sein, wie wir weiterlesen dürfen. Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und jetzt sind wir so ungeistlich und unbarmherzig genug, zu sagen, dass unter seine Füße legen bedeutet unter das, ungefähr das, was jeder jähzornige Mensch tut, wenn er endlich etwas kaputtgeschlagen hat und dann in seiner Tobsucht noch alles mit den Füßen zusammentrampeln. Nicht wahr? Dass das soll dann das Bild des Heiligen Geistes und unseres Gottes und Vaters sein. Wir lesen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Was lesen wir? Wie lieblich sind die Füße dessen, der Frieden verkündet. Unter den Füßen Christus. Christus ist immer Botschaft des Friedens. Heil und Leben. Das gilt sogar für uns. Beschut an unseren Füßen sollen wir mit was sein? Mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das ist die Weise des Heiligen Geistes. Bis er all seine Feinde unter seine Füße gelegt hat, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn das all hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der, und zwar nur der, ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem sei. In diesen wenigen Versen ist die ganze Herrlichkeit dessen, was Gott in der Natur durch die Ernte, Geschehnisse und Ordnungen, Zeiten, Zeitpunkte, Inhalt, Reihenfolge, verschiedenste Früchte und verschiedenste Sorten von allem, was irgendwie nun wachsen kann oder werden kann, wird zu seiner Zeit gesammelt. In dieser Weise. Nun, zudem schlagen wir auf 3. Mose 23, Vers 23, Kapitel 23, Vers 2. Rede zu den Söhnen Israel, sprich zu ihnen, die Feste Jehovas, des Herrn, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt. Meine Feste sind diese. Sechs Tage Arbeit, aber am siebten Tag ist ein Sabbat. Das Eigenartige im Hebräischen heißt das vorerst einfach, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tage ist ein Siebter. Sabbat heißt ein Siebter. Sabbat, vorerst weiter nichts als Siebter. Erst durch die Füllung der Bestimmungen Gottes wurde der Siebte zu dem, was wir heute unter Sabbat verstehen. Mit dem merken wir, dass die Zahl sieben als solche schon von Gott einfach eben besonders auf den goldenen Leuchter gestellt ist, die Zahl 7. Und dann heißt es, die ihr aufrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Und dann geht es nach Monaten. Und das, der hebräische Ausdruck Monat heißt immer Mond, meistens sogar Neumond. Von Neumond zu Neumond. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, zu ihren bestimmten Zeiten. Genauso. Alle Feste in Israel richten sich nach der Stellung von Sonne und Mond. Und der Mond ist der schnellste Zeiger am Uhrwerkgefüge der Himmel. Und da kann man am exaktesten ablesen, wie viel Zeit es ist. Wir haben ja die feine Stelle die von Männern aus dem Stamme Issachar spricht und denen geschrieben steht, Männer aus Issachar, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Und in der Markenausgabe Israels, oder in einer Markenausgabe Israels, die wunderbarerweise meistens Bibeltexte illustriert, ist beim Stamm Issachar in dem Zusammenhang Sonne, Mond und Sterne dargestellt. Und da steht, Männer aus Issachar Einblick hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Das ist die Gottesuhr, nachdem alle Feste sich einzuordnen haben auf der Erde. Beachten wollen wir Vers 10 noch schnell. Rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Vers 12, und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Garbe webet, ein Lamm opfern, nur ein Lamm, ohne Fehler. Vers 5, wir haben 4 und 5 und 6 übersprungen und zu beachten in Vers 10, wenn ihr in das Land kommt. Das heißt, die Feste Israel konnten ja in der Wüstenwanderung nicht, zur Zeit der Wüstenwanderung gar nicht durchgeführt werden. Das heißt, im großen Zusammenhang, solange das Volk Israel nicht in die Ruhe Gottes eingegangen ist, gibt es überhaupt nichts zu feiern. Die sind ja heute alle noch unterwegs durch die Wüste dieser Welt, wie wir auch. Gott hat lange Zeit, Spannen zur Verfügung. Und jetzt noch Vers 5. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, an anderer Stelle beim Untergang der Sonne, ist Passa dem Herrn, hören wir gut, Passa für den Herrn. Das Lamm schlacht Passa für den Herrn. Er ist das Lamm. Schon der Hinweis. Und am 15. Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Jehova zu feiern. 7 Tage ungesäuerte Brote. Und dann anschließend, während den 7 Tagen, und ihr seine Ernte erntet, eine Erstlingsgabe und ein Lamm. So haben wir bei der erste Festgruppe, wird genannt in der Schrift Passafest oder Fest der ungesäuerten Brote oder der Erstlinge. Das ist die erste Festgruppe und die besteht selber wieder aus 3 Stücken. Aus der Schlachtung des Lammes, aus der Darbringung der Erstlingsgabe und der Darstellung des Genusses der ungesäuerten Brote. Oder die Reihenfolge ist Lamm schlachten, ungesäuerte Brote und Erstlingsgabe darbringen. Und da dürfen wir sehen, was das, was hier dem Buchstaben nach in Israel gegeben und von ihm verlangt war, was da an geistlichen Reichtümern da drin liegen, im Blick auf das ganze Heilsprogramm Gottes. Wir überblicken von hier aus die 3 großen Festordnungen, damit wir wirklich die Ordnungen, wir wiederholen sie ja für die meisten von uns, ganz klar vor uns haben. Sie sind immer Stützpunkte für uns, wenn wir uns in irgendeiner Frage der Reihenfolge im Heilsplan Gottes bewegen. Wo gehört das hin? Wo gehört das hin? Dann haben wir in der Anschauung oder im Bilderbuch der Festordnungen die Stützpunkte, wo die einzelnen Dinge hingehören. Deshalb, die erste Festgruppe ist Passa. Die zweite Festgruppe ist das sogenannte Wochenfest, 2,5 Monate später, also 50 Tage später nach der Schlachtung des Lammes, nach dem Passa, ist das Wochenfest. Am 50. Tage nach Passa ist das Wochenfest. Und dann, erst im 3. Monat und im 7. Monat erst, ist die 3. Festgruppe da, die Schlussfeste des israelitischen Jahres. Also, 1. Gruppe, Passa, Stichwort. 2. Gruppe, Wochenfest. 3. Gruppe, Schlussfeste. Stichwort, Versöhnungsfest und Laubhüttenfest gehört zur 3. Gruppe. Im Ganzen sind es wieder 7 verschiedene Feste. Die 1. Gruppe umfasst 3 Feste. Das Fest, das Passalamm wird geschlachtet, die ungesäuerten Brote und die Erstlingsgabe, das ist die 1. Gruppe am Anfang. Zur Zeit der Gerstenernte findet das, die 1. Festgruppe statt. Dann die 2. Festgruppe besteht nur, das ist das 4., aus dem sogenannten Wochenfest am 50. Tage. Was neutestamentlich gesehen, damit wir mit Wochenfest wissen wir nicht viel anzufangen, mit dem 50. Tag schon mehr, aber wenn wir sagen, das ist dann im Neuen Testament am 50. Tage nach Golgatha Pfingsten geworden, dann hat uns das Wochenfest, das uns fast nichts sagen kann, sehr viel zu sagen. In dem Augenblick, denn Pfingsten ist abgeleitet vom griechischen Pentekoste und heißt der 50. Pfingsten heißt der 50. Und wir also morgen oder in diesen Tagen in Erinnerung nach unseren Festgesetzen der Christenheit dann wieder in unseren Tagen, wir dürfen sagen, dem Herrn sei Dank, obwohl wir nicht darauf angewiesen sind, sind wir dankbar. Ich glaube, die meisten von uns, dass wir wieder ein paar Tage frei haben. Ja, der Herr macht's gnädig, immer. Nun, in der, wir sagen, die mittlere hat nur eine Festordnung, eine Festgruppe, die zweite, nämlich das Wochenfest, der 50. Tag oder Pfingsten dann. Und die Endfeste bestehen wieder aus drei Stücken. Also die dritte Gruppe wieder drei. Am Anfang drei, in der Mitte eins und am Schluss wieder drei. Und diese drei letzten heißen Posaunenfest, Versöhnungsfest, Langhüttenfest. Das sind sieben. Und nach sieben kommt immer acht. Und acht ist immer die Zusammenfassung von den bisherigen sieben auf höherer Ebene, auf höchster Stufe. Acht. Und was ist dann das achte Fest? Wenn sieben mal sieben nicht Tage dann, sondern Jahre herum sind, kommt das große Hall- und Jubeljahr. Und darin liegt dann wirklich der große Neuanfang unseres Gottes mit der ganzen Schöpfung drin. Jetzt, die erste Festgruppe findet statt bei der Gerstenernte. Stimmt mit dem genau überein. Also, dort beim Passafest als Erstlingsgabe konnte nur eine Gerstengarbe in Frage kommen. Die zweite Festgruppe findet nur bei der Weizenernte statt. Das ist identisch mit der Weizenernte. Und die dritte Festgruppe, Posaunenfest, Versöhnungsfest und Laubhüttenfest, findet statt bei der Einsammlung aller übrigen Möglichkeiten von Früchten oder Früchtchen, wollen wir einmal sagen, um es dann bildlich zu verstehen. Ja. Nun dürfen wir hier auf eine ganz eigenartige Tatsache eines verborgenen Zeugnisses hinweisen, die unter den vielen anderen da drin steckt. Wir haben uns sicher schon manchmal gefragt, oder sind gefragt worden, ja, jetzt vor 2000 Jahren soll durch den Jesus von Nazareth die Versöhnung Gottes mit der Menschheit und womöglich noch mit anderen Geschöpfen vollbracht worden sein. 2000 Jahre sind bald vorbei und es sieht immer dunkler aus um uns und in der Welt. Was sollen wir dazu sagen? Hier in den Festordnungen finden wir folgende Tatsache. Das erste Fest, aber jetzt wirklich in Anführungszeichen, heißt Passafest. Das bedeutet, für alle, die versöhnt werden durch das Blut des Lammes, die aus Ägypten herausgeführt werden, aus dem Land der Knechtschaft, wirklich ein Anlass zum Feiern, nicht? Nur für einen nicht, für das Lamm nicht. Kein Anlass zum Feiern. Also das erste Fest der ersten Festgruppe heißt Passa. Das Lamm muss geschlachtet werden. Wurde auf Golgatha das Lamm geschlachtet? Wurde die Versöhnung, die Erlösung vollbracht? Ja, Amen, Halleluja, dürfen wir sagen. Aber warum sieht es heute nach 2000 Jahren noch schlimmer aus als damals? Antwort. Wann findet denn der Versöhnungstag statt, das Versöhnungsfest? Nicht in der ersten Festgruppe und nicht in der zweiten Festgruppe, sondern erst bei der Einsammlung aller am Ende des Jahres. Das heißt, das, wozu an erster Stelle bei der ersten Festgruppe der Grund gelegt wurde, wird erst sieben Zeiten, bestimmte Zeiten später erfüllt, vollendet, durchgeführt. Kommt erst dann der Endertrag dessen, was auf Golgatha geschah, kommt erst sieben Gotteszeiten später. Inzwischen handelt Gott zuerst ganz im Verborgenen mit uns, dann wohl offenbar, aber nur im Teilstück und erst zuletzt in vollendeter göttlicher Art und Weise. Und dann umso überwältigender. Frage.
Ich möchte gerade hier vielleicht eine Schriftstelle aus dem Hebräerbrief zitieren.
Ja.
Weil der Schreiber des Hebräerbriefes also diese Feste ganz bestimmt noch besser kannte als wir. Er schreibt in Kapitel 9, Vers 26. Nun aber hat er sich einmal beim Abschluss der Äonen zur Ablehnung der Sünde durch sein Opfer geoffenbart. Dieses geschieht aber nicht vorher. Das ist der große Versöhnungstag, an dem jedes Geschöpf im Himmel, auf Erden und unter der Erde tatsächlich so, jetzt ist Christi Opfer vollumfänglich ausgewertet und wirksam. Also nicht vor 2000 Jahren, sondern beim Abschluss der Äonen ist das Opfer Jesu Christi realisiert.
Jawohl, danke schön.
Ja.
Ein Beispiel, wie diese Festordnungen uns wirklich belehren können in einfachster, klarster Weise über alle die Fragen, die uns bewegen und die uns immer wieder gestellt werden. Wir beachten jetzt, was diese drei Festgruppen uns, oder vorerst lassen wir den Vortritt dem Volke Israel, was, wie Gott in Israel die Dinge dann erfüllt, diese vorerst nach dem Buchstaben des Gesetzes geforderten Satzungen, wie Gott beginnt, sie zu erfüllen in Christo. Dass der Schlachtung des einfachen Lämmleins beim Passahfest, dass das von Gott erfüllt wurde mit Jesus am Kreuz, siehe das Lamm Gottes, ist klar. Dass die ersten Jünger das Zeugnis Jesu hatten, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Dass sie von Golgatha an, um des Blutes des Bundes willen, von Gott aus gesehen, wirklich rein waren. Durch das geflossene Blut, durch die vollbrachte Versöhnung, dass also die ersten Jünger oder die erste Jüngerschar in Jerusalem und aus Israel damals wirklich geistlicherweise ungesäuerte Brote war. Dürfte klar sein. Sie brachen das Brot hin und her in den Häusern, um darzustellen, dass sie des einen Brotes in ihrer Weise teilhaftig seien. Dann das dritte, die Darstellung der Erstlingsgarbe. Die musste zuerst gewebt und dann aufgerichtet werden. Das heißt, gewoben in den Mühsalen des Lebens, um dann die Auferstehung zu erleben. Die Darstellung der Erstlingsgarbe, das ist die Auferstehung. Vorerst die Auferstehung Jesu Christi, dann denken wir an die, die gerade nach seiner Auferstehung aus den Gräbern hervorgegangen sind und so weiter. Wir sehen für uns in der Vergangenheit ganz klar, wie diese einzelnen Festsatzungen Zug um Zug, Punkt für Punkt, von Gott selbst erfüllt werden. Und damals, was da geschah, sagt ja die Schrift, erste Worte der Apostelgeschichte, dürfen wir oder müssen wir lesen und feststellen, dass Lukas, der alles sorgfältig erforscht hat, ganz klar vom Geiste Gottes die Sicht, die Schau bekam, alles, was bisher, es kann so wunderbar, so anbetungswürdig sein, wie es will, im Leben Jesu, was da geschah und was er gesprochen hat, war alles nur ein Anfangen. Alles das, was Jesu sowohl anfing zu tun, zu wirken, als auch zu lehren, zu sprechen, war alles nur ein Anfang. Da haben wir wieder den Beweis, was wir sagen, da hat Gott den Grund gelegt, bitte, so viel sind wir alle Baufachleute, wenn wir von der Grundsteinlegung für ein Gebäude hören, dass wir was gleichzeitig wissen, dass es am gleichen Tag nicht vollendet ist. Nicht? Also habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, wenn es Jesus Christus ist. Und jetzt sehe ich in jeder Schule, wie er darauf baut, gegenwärtig wird gebaut, vorläufig im Unsichtbaren. Dann das Wochenfest, haben wir schon angedeutet, es findet 50 Tage nach dem Passafest statt. Das heißt, sie mussten 7 Wochen, also 7 mal 7 Tage zählen. Und dann war der 50. Tag zu einem ganz besonderen Festtag wieder von Gott bestimmt und gestempelt. Und aus diesem eigenartigen 50. Tag, wo eigentlich nichts anderes direkt vorlag, um ein Fest zu feiern, als die Weizenernte. Und das Pfingsten, wissen wir, ist typisch als 50. Tag eine Sache Israels, eine Sache Israels. Wir aus den Nationen stellen tatsächlich eine andere Erstlingsschar dar, wie Gersten wohl auch eine Feldfrucht ist, Kornfrucht ist, wie der Weizen, aber Gersten ist nun einmal nicht Weizen. Und Weizen ist nicht Gerste. Und Äpfel und Herbstfrüchte sind keine, und Baumfrüchte und dergleichen sind keine Brotfrüchte. Das Brot beides ist Feuer. Nachher gibt es kein Brot mehr. Nachher gibt es mehr Früchte der Wonne und der, darf ich schon mal sagen, für Feinschmecker und dergleichen Dinge, weil es dann in die letzte Herrlichkeit hineinreicht. Also das Wochenfest, der 50. Tag, und hier, ich betone immer jetzt, der 50. Tag, warum? Weil ja das andere Gesetz des Halljahrs dann das 50. Jahr betont. Und wenn wir hier die Gleichung noch einfügen, dass das Wort Gottes uns bei mancher Gelegenheit immer sagt, Tage sind Jahre und Jahre sind Abbilder oder große Tage und Tage sind kleine Jahre. Nicht wahr? Beim Jahr ist es doch so, das besteht aus 12 Monaten und aus einem Zu- und Abnehmen von Licht und Finsternis. Nicht? Einmal steht die Sonne hoch, und einmal dann wieder nieder. Beim Jahr. 12 Monate und ab und zu Name des Lichtes. Lange Tage, kurze Tage. Und beim Tag, genau, 12 Stunden und wieder auf und ab und zunehmen des Lichtes. Und so weiter. Das geht bis in ganz exakte wissenschaftliche Ordnungen hinein. Tage für Jahre. Aber 50. Tag, da wollen wir beachten, das Wort des Petrus auch hier beachten, dass vor Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und hier sind 50 Tage fixiert. Also dürfte ein Zeitraum von 50.000 Jahren von Gott auch eine gewaltige, runde Zeitspanne sein. Wir haben das in dem Plänchen, das da in dem Schriftchen drin ist, ja, sehen können. 50 Tage, 50.000 Jahre, eine große göttliche Zeitordnung, Abrundung. Dann das dritte Fest aus mit den drei Untergruppen, Posaunenfest. Da werden wir erinnert aus der Schrift, wann hören wir. Also, das Wochenfest ist in Israel das Pfingstfest geworden. Hat Gott erhöht, ins Licht seiner göttlichen Herrlichkeit gerückt, dass er aus dem gewöhnlichen Wochenfest oder 50. Tag die Herrlichkeit eines Pfingsttages hat werden lassen. Und das ist typisch in Jerusalem als Anbruch des tausendjährigen Reiches für Israel geschehen, das Pfingstfest. Dann heißt es immer ganz markant, und es waren aber Juden in Jerusalem aus aller Herren Länder. Und dann werden, weiß wie viele Länder aus dem damaligen ganzen bekannten Erdkreis genannt, aber nur Juden in Jerusalem. Die waren zu dem Pfingstfeste, zu diesem 50. Tage nach Jerusalem gekommen. Die haben keiner daran gedacht, dass er jetzt da etwas Besonderes dann erleben wird. Also das Pfingst, der 50. Tag, die mittlere Festgruppe, wurde vorerfüllt durch Pfingsten vor bald 2000 Jahren in Jerusalem für Israel. Was das für Israel war, liegt bei uns wieder auf einer höheren Stufe, nämlich wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geiste. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geiste. Und zwar sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, sodass für uns gilt, so viele der Verheißungen Gottes sind. Sind sie wohl? Ja und Amen in Christo. Christus hat, als der Vater ihm seinen Heilsplan eröffnet hat, ja, kann ich ja nur menschlich reden, noch vorläufig zueinander. Als der Vater ihm den Heilsplan eröffnet hat, dann hat der Sohn zuerst einmal Ja gesagt dazu. Und wenn es galt, sich als Lamm zu stellen. Und wenn alles erfüllt sein wird, dann ist er, der dann zuletzt das Amen sagen wird. Oder gar der Vater. Ja und Amen. Und wie Bruder Heller uns ja diesen Dreierrhythmus eindrücklich einzuprägen suchte, dass wir doch uns üben darin sollten, in jeder Lage unseres Lebens sagen zu können, wenn es auch durch Kämpfe geht, Ja, Vater. Amen. Und zuletzt, Halleluja. Das entspricht, ja, was liegt denn in dem Wort Halleluja? Woher kommt das überhaupt? Da liegt ja das Wort Halja drin. Halleluja, Halja. Jubeljahr. Zuletzt gibt es nur Jubel. Und dann ist schön. Und weil wir wissen, dass zuletzt eitel Freude und Herrlichkeit sein wird in der ganzen Schöpfung, könnte es selbst bei uns langsam aber sicher möglich werden, schon jetzt, wenn es uns übel ergehen sollte, im Blick auf das Zukünftige, schon Ja sagen zu können von ganzem Herzen. Amen. Halleluja. Denn so kommt es ganz sicher. So kommt es ganz sicher. Also das ist auch die Dreierordnung in der Festgruppe. Ja, Vater, Passa, Lamm. Amen. Soweit ist erfüllt. Halleluja. Vollendung in Herrlichkeit. Bitte, Schalke.
Paulus Gott zur Herrlichkeit. Aha. Durch.
Sehr gut.
Also das ist ein wunderbarer Grund, den wir als Gläubige jetzt haben.
Jawohl.
Und zwar eigentlich in Übereinstimmung mit 1. Timotheus 1, Vers 14. Überein mit dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit dem ich betraut war.
Ja, danke. Ja, das ist da der herrliche Abschluss. Den wollte ich noch sagen, habe ihn vergessen. Das ist gut, wenn man unterstützt wird von Brüdern. Schön. Wir haben noch nicht beachtet, was Die erste Festgruppe für uns bedeutet, nicht? Für Israel, Jesus am Kreuz, Lamm, Wasser, die ersten Jünger als ungesäuerte Brote erfunden vor Gott und die erste Gemeinde und die Aufrichtung der Erstlingsgabe, die Auferstehung Jesu Christi. Und hier bei uns gilt doch, wir sind mit ihm gekreuzigt, denn auch Christus, unser Passa, ist geschlachtet, deshalb sollen wir vor Gott als ungesäuerte Brote erfunden werden. Nicht? Also gehen uns die Dinge etwas an, eben wieder auf einer höheren Gnadenstufe. Bei uns ist es geschehen, weil wir mit Christus gekreuzigt wurden und im Glauben das wahrnehmen durften, verstehen lernen durften, sind wir zu ungesäuerten Broten in Wahrheit und Lauterkeit des Herzens geworden. Und das Dritte, die Erstlingsgabe wird aufgerichtet, Christus als Haupt, wenn er seinen Leib anzieht, herausruft aus der Welt, dann ist die Erstlingsgabe aufgerichtet, gehört alles zur ersten Festgruppe. Das gilt so bei uns. Und bei der zweiten Pfingsten in Jerusalem, für Juda, für Israel, ihre Ordnung, und bei uns versiegelt mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, sind tadellos nach Leib, Seele und Geist bewahrt an jenem Tage, und die Gemeinde wird vollendet für ihren Zukunftsdienst durch den Heiligen Geist. Das ist bei uns unser 50. Tag. Nur zählt bei uns dann nicht der buchstäbliche Tag und die buchstäbliche Woche und der buchstäbliche Monat und Jahr und so weiter, sondern bei uns ist das alles Geist und Leben. Und ich bin überzeugt, noch viel wunderbare Zahlenordnungen und Atomstrukturen, Ordnungen, Herrlichkeiten sind da bei uns dann. Bei uns sieht man die Dinge, darf ich einmal so sagen, die Ordnungen, die Gott bei uns angeordnet und eingesetzt hat, die sind so wunderbar fein, dass sie wie vorerst die Ordnungen der Atomgesetze unsichtbar und unerforschbar waren von der Menschheit. Das wird erst hinterher einmal dann geschaut und verstanden werden. Wir kommen noch zu den Endfesten. Posaunenfest. Für Israel, da denken wir an die sieben Posaunen, im Buch der Offenbarung, die weiß, wie bald erschallen werden. Und wenn dann das sind vorerst Gerichtsposaunen, aber was kommt nach dem Posaunenfest, liebe Geschwister? Versöhnungsfest, und also wird ganz Israel gerettet werden, denn die Barmherzigkeit rühmt sich immer wieder jedes Gericht. Denn Gott verurteilt nur den in unbarmherziger Weise, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Wenn Gott irgendwo ein unbarmherziges Gericht übt, deswegen, weil einer keine Barmherzigkeit geübt hat, ein großer Sünder kann unter Umständen mehr Barmherzigkeit üben als ein hochheiliger Gerechter. In seinen Augen. Ich darf das noch anders sagen. Mein elendes, verkommenes Menschenjünglein vermag leichter Barmherzigkeit zu üben als einer der heiligen, heiligsten Engel am Throne Gottes. Ich glaube, ich bin da gar nicht weit daneben geraten mit dieser Feststellung. Ich habe den Eindruck, Gott selber sieht es so. Deshalb sagt er von ihnen, sie wissen nichts und verstehen nichts. Nämlich von den Dingen, die vor Gott erst anfangen, etwas zu sein. Nämlich Liebe und Barmherzigkeit. Gericht gehört auch dazu. Aber Gericht ist da, damit die Barmherzigkeit und die Liebe, die Endtriumphe und die Endfeste und die Endernten feiern können. Die Endfeste für Israel, die Gerichtsposaunen, die Sammlungsposaunen und dann die Festposaunen. Und dann die große Versöhnung im Blick auf das Volk Israel. Als Volk hat Israel die Verheißung, dass kein anderes Volk der Erde, keine Nation, als Volk, als Nation gerettet werden kann, es sei denn das Volk Israel als Ganzes gerettet. Das ist eine Antwort auf die Frage, warum ist China nie für Christus gewonnen worden, die Schweiz nie, Deutschland nie und so weiter und so weiter. Das ist die Antwort. Dann haben wir das Laubhüttenfest. Das heißt für Israel, dass sie jetzt aus den Mauern und den Kammern und den Ordnungen des Buchstabens ihres Gesetzes heraustreten sollen und hinausgehen zu den Nationen und alle Nationen das Heil Gottes verkünden und alle Nationen zu Jüngern machen sollen und sie dann hereinbringen ins Haus Gottes, damit Hütten Gottes gebaut werden können unter den Menschen. Das ist das Laubhüttenfest für Israel. Und für uns ist es ganz ähnlich, um beim letzten anzufangen, wir gehen hinaus in den ganzen Kosmos und bringen von außerhalb des Lagers an in aus äußerster Finsternis, bringen wir zurück und bauen Hütten Gottes im Heiligtum Gottes. Und das zweitletzte, der Versöhnungstag, was gilt für uns, sind wir nicht mit dem Dienst der Versöhnung betraut für den ganzen Kosmos. Und hat uns den Dienst der Versöhnung übergeben. Das Posaunenfest für uns. Der Herr selbst darauf kommt in der Posaune Gottes. Nicht mit einem Erzengel, sondern in der Stimme eines Erzengels. Was sonst ein Erzengel besorgt, besorgt er mit seiner Stimme. Und dann gilt einmal wunderbarsterweise, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Dass es nicht die Stimme eines Erzengels ist und nicht die Stimme eines Geschöpfes, sondern unseres Herrn selbst, die Stimme. Und als Abschluss das achte Fest, das große, das Hall- und Jubeljahr. Dort gilt nicht mehr, wenn du, dann ich auch, und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Das gilt unter dem Gesetz. Dort gilt nur noch die Ordnung Gottes, und die heißt so, ich will es einmal primitiv sagen, es kann auch noch gewaltiger sein, 50 mal 50, wenn wir wollen. Weil nun einmal 50 Zeiten vorüber sind, von Schöpfung und Fall und Gerichten und so weiter und so weiter. Weil nun einmal die Zeit, der Zeitpunkt gekommen ist, den ich bestimmt habe und ich mir schon bei der Gesetzgebung den Vorbehalt geleistet habe, den Vorbehalt angebracht habe, im richtigen Moment, ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Herr Gott, ich war als Rechtskundiger ersten Ranges im richtigen Augenblick seine Vorbehalte angemeldet bei dem Vertrag. Hätte er das nicht getan, ich glaube, dann würde keiner der Auserwählten Gottes normalerweise sterben können. Die hätten alle gesteinigt werden müssen. Oder verbrannt werden müssen, mit Haus und Hof und allem, was sie sind und haben, und wir zuerst. Ja. Weil der Zeitpunkt Gottes gekommen ist, wird jeder Gefangene frei. Jeder Knecht wird freigelassen. Und das von Gott, jedem Einzelnen, am Anfang der Gedanken Gottes, zugedachte Erbteil, Losanteil, bekommt dann ein jeder, nicht weil er besonders fromm war oder weniger, sondern einfach, weil es Gott also wohlgefiel zu tun. Soweit.